Längst schon gibt es Fabriken wie in der Autoindustrie, in denen Computer uns die Arbeit vollständig abgenommen haben. Und ob das so gut ist, das weiß noch keiner wirklich. Auch das Sammeln von Daten durch Internetgiganten wie Facebook zeigt eine eher düstere Seite der digitalen Welt, öffnet es doch Überwachung und Manipulation Tür und Tor. Ob diese negativen Entwicklungen in der Natur der Sache liegen oder nicht auch alles hätte ganz anders werden können, wenn die Computerpioniere der 50er Jahre die Weichen weniger kommerziell gestellt hätten. Damit hat sich David Gugerli in seinem neuen Buch beschäftigt. Er ist Professor für Technikgeschichte an der ETH Zürich und dort bin ich mit ihm verbunden. Guten Abend, Herr Gugerli.
Guten Abend, Frau Gerg.
Sie kehren ja in Ihrem Buch sozusagen an den Ursprung der digitalen Welt zurück, als die Rechenmaschinen noch so eine Aura großen Versprechens umgab. Das Buch heißt »Wie die Welt in den Computer kam«. Das klingt eigentlich, als würde man die Perspektive umdrehen, denn erstmal denkt man ja, der Computer kam zu uns in die Welt. Wie ist denn diese Umkehrung gemeint?
Genau so, wie ich sie geschrieben habe. Ich glaube nicht, dass irgendeinen schönen Sonntag Nachmittag Computer vom Himmel gefallen sind, sondern umgekehrt, man hat in sehr großer Arbeit und Anstrengung versucht, Teile der Lebenswirklichkeit in den Computer zu verlegen. Angefangen hat das mit professionellen Verwaltungssystemen, mit Buchhaltungen und ähnlich langweiligem Zeug, das man vom Tisch haben wollte und das sehr repetitive Arbeiten bedeutet hat für diejenigen, die sie durchführen mussten. Das war das Anliegen, auch das Versprechen natürlich der Computerhersteller, dass man von dieser Langeweile befreit werden würde.
Sie beginnen Ihre Kulturgeschichte mit dem Universal Automatic Computer, dessen Auftritt, schreiben Sie, von einer großen Erzählung begleitet war. Was war denn das für eine Erzählung?
Ja, bei der Werbeaktion von oder für Univerk ging es natürlich um nichts weniger als Pyramiden, Wolkenkratzer, Atombomben und was die Menschheit sonst noch an großen Dingen hervorgebracht hat. Und jetzt kommt als krönender Abschluss, kommt dann noch der Universal Automatic Computer und dann ist gewissermaßen die Geschichte erfüllt. Das ist der große, spektakuläre Erzählrahmen, in dem der Univerk präsentiert wird. Aber in diesem Werbespot kommt dann plötzlich so eine Stelle, da wird die Perspektive verschoben. Da blickt man anders auf den Univerk. Der kann etwas, was sonst Wochen in Anspruch nimmt, ganz, ganz schnell erledigen. Und dann hat er noch Zeit. Und was könnte man jetzt mit dieser Zeit anstellen? Was wäre da noch zu erledigen? Vielleicht Wetterprognosen oder Wahlanalysen oder Volkszählungen. Irgendwie hat er noch Zeit. Was machen wir mit der Zeit? Da ist noch Platz in diesem Computer. Diesen Platz wollen wir nutzen, diese Zeit, Rechenzeit, die er zur Verfügung stellt, die wollen wir noch ausnutzen.
Das war ja auch der erste Computer, der aus kommerziellen Gründen gebaut wurde. Wofür wurden denn vorher eigentlich seine Vorläufer genutzt?
Computer sind sehr viel stärker im Bereich des akademischen Rechnens, der angewandten Mathematik entwickelt worden und wurden in der Zeit des Zweiten Weltkriegs dann vornehmlich im Manhattan Project, also zur Entwicklung der Atombomben, eingesetzt. Komplexe Gleichungssysteme wurden damit gelöst, aber auch langweilige Rechnereien wie die Vorbereitung von Schießtabellen für Schiffe, ballistische Kurven und dann selbstverständlich auch in der Kryptographie, wo es darum ging, Geheimnachrichten zu entschlüsseln mit Hilfe von Rechnern. Also es waren Kernphysiker, Militärs und Geheimdienstleute, die Rechner verwendet hatten, bevor eben auch ein kommerzielles Einsatzgebiet für Computer denkbar geworden ist.
Und da war das noch gar nicht vorstellbar, dass mal jeder so ein Ding irgendwann zu Hause haben würde, oder?
Das war nicht nur nicht vorstellbar, es war auch völlig unsinnig. Die Kisten waren dermaßen groß, sie waren dermaßen teuer und kein Mensch hätte auch nur im schlimmsten Albtraum daran denken wollen, einen Computer zu Hause zu haben. Das war auch mit viel zu viel Aufwand verbunden, die Maschinen zu disziplinieren, sie dorthin zu bringen, wo man sie haben wollte, sie zu kühlen, sie zu instruieren, mit ihnen zu interagieren. Da brauchte es professionelles Personal und zwar nicht so knapp.
Jetzt ist das ja heute omnipräsent. Jedes Kind hat schon fast so einen Computer und die Ängste werden ja auch nicht kleiner dadurch. Also in der letzten Wochenzeitung Die Zeit war da erst ein großer Artikel dazu, dass uns die Computer bald eben quasi überflüssig machen, uns die Arbeit abnehmen oder auch autonom werden. Da wird einem schon mulmig, wenn man das liest. War das im Ursprung mal ja offenbar ganz anders gedacht, wenn ich Ihnen zuhöre?
Natürlich ist niemand aufgetreten und hat gesagt, pass mal auf, jetzt werde ich hier eine Maschine in die Welt setzen, die euch dann knechten wird. Auf die Idee ist wahrlich niemand gekommen. Und dennoch ist die Angst vor dem Computer eine alte Angst, wie es bei jeder Form der Verlagerung von Arbeiten, von Transaktionen, Interaktionen in Maschinen immer auch den Verdacht gibt, und den berechtigten Verdacht, dass hier etwas verloren geht, was vielleicht nicht und nie mehr zurückkommen wird. Die Angst vor der Automatisierung ist in den 50er Jahren sehr gegenwärtig gewesen.
Würden Sie sagen, da gibt es so einen Punkt, wo sich das dann quasi verselbstständigt hat? Das ist ja bei technischem Fortschritt fast immer so, dass sich das selbst überholt, was man ursprünglich damit wollte. Wo ist das beim Computer? Gibt es da so eine Schnittstelle?
Ich glaube nicht, dass es sich verselbstständigt. Ich glaube, es wird immer daran gearbeitet, Nutzerinnen und Nutzer arbeiten daran, Verkäufer und Verkäuferinnen selbstredend auch und Hersteller und Herstellerinnen auch. Es wird daran gearbeitet, was diese Maschine, dieses Ding, diese Prozeduren tun sollen. Und das ist also eine Frage des Aushandelns, der Debatten, auch des Widerstands und manchmal der Kapitulation. Das schwingt immer mit und ich glaube nicht, dass hier so etwas wie, zuerst ist es ein bisschen harzig und schwierig, aber wenn wir das mal überwunden haben, dann läuft es wie von allein. So sehe ich das nicht. Auch Computer haben immer wieder ganz überraschende Wendungen genommen in ihrer Entwicklung und das bedeutet nichts anderes, dass man ihnen auch immer wieder neue Aufgaben zugewiesen hat.
Und die Menschen ergeben sich ja quasi auch begeistert, kann man schon sagen, diesen Entwicklungen. Wir geben ja ganz unbefangen da unsere persönlichen Daten rein, ob das bei Facebook ist oder unsere Bankdaten. Müssen wir da auch selber umlernen und dem mehr entgegensetzen?
Also zunächst mal würde ich sagen, dem Computer ist es ziemlich egal, ob sie das gern machen oder nicht. Die Frage ist, was Sie von einem Computer oder einem Computersystem erwarten. Sie haben das Beispiel Ihres Bankkontos erwähnt. Da sind Sie ja wahrscheinlich ganz froh, wenn Sie einigermaßen den Überblick behalten, was mit Ihrem Geld bei der Bank geschieht. Sie setzen den Computer, das Online-Banking, also als Kontrollinstanz ein. Und dasselbe macht die Bank mit den ihr zur Verfügung gestellten Geldern und jenen, die sie sonst wo hier hat. Sie macht es natürlich auch mit ihren Kundinnen und Kunden. Der Computer ist eine Kontrollwelt, eine Überwachungswelt. Und alle überwachen mithilfe des Computers alle anderen. Und so genau weiß man dann nie, wer gerade mehr überwacht als eben der Partner oder die Partnerin.
Und wird das irgendwann Ihrer Meinung nach überhand nehmen? Also wie schauen Sie da in die Zukunft? Leben wir dann in so einer Totalkontrolle irgendwann oder sind Sie da nicht so pessimistisch?
Ich bin nicht so pessimistisch. Kontrolle ist immer gepaart mit Gegenkontrolle, ist immer verbunden mit dem Versprechen und dem Angebot, eben auch wieder Kontrolle über das, was man eingegeben hat, zurückzuerlangen oder andere zu kontrollieren. Das ist ein wechselseitiges Kontrollieren und Überwachen. Und Sie haben vorhin mal die Social Media erwähnt. Facebook ist im Moment gerade sehr hoch im Kurs diesbezüglich. Da weiß niemand, wer wen überwacht. Die Firma Sie, eine andere Firma mich, meine Töchter, mich, sie wiederum ihren Arbeitsplan oder die Rentenvorsorge. Niemand weiß, wer wen überwacht.
Und dann kann man sich dem quasi nur hingeben. David Gugerli, vielen Dank für dieses Gespräch. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel »Wie die Welt in den Computer kam« erschienen, zur Entstehung digitaler Wirklichkeiten. Beim S. Fischer Verlag, 250 Seiten, kosten 24 €.